Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil des Schwurgerichts Ulm. Verurteilt werden erstens der Angeklagte Böhme wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 3.907 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 15 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 10 Jahren aberkannt. Zweitens, der Angeklagte Hersmann wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 1656 Fällen unter Einrechnung der gegen ihn durch Urteil des Schwurgerichts Traunstein vom 21.09.1950 erkannten Zuchthausstrafe von 8 Jahren und 5 Jahren Ehrverlust, die beide in Wegfall kommen, zu der Gesamtstrafe von 15 Jahren Zuchthaus. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden mir auf die Dauer von 10 Jahren aberkannt. Drittens, der Angeklagte Fischer-Schweder wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 526 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 10 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden mir auf die Dauer von 7 Jahren aberkannt. Viertens, der Angeklagte Lukis wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 315 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 7 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 5 Jahren aberkannt. Fünftens, der Angeklagte Kreuzmann wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 415 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 5 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 4 Jahren aberkannt. Sechstens, der Angeklagte Harms wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 526 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 3 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 2 Jahren aberkannt. Siebtens, der Angeklagte Behrendt wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 1127 Fällen und wegen eines weiteren Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum Totschlag in einem Fall zu der Gesamtstrafe von 5 Jahren, 3 Monaten Zuchthaus. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 3 Jahren aberkannt. Achtens, der Angeklagte Karsten wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 423 Fällen zur Zuchthausstrafe von 4 Jahren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 3 Jahren aberkannt. Neuntens, der Angeklagte Sakut wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 526 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 3 Jahren, 6 Monaten. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf die Dauer von 2 Jahren aberkannt. Zehntens, der Angeklagte Schmidthammer wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 526 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 3 Jahren. Sämtlichen Angeklagten wird die erlittene Untersuchungshaft auf die erkannten Strafen angerechnet. Dem Angeklagten Hersmann außerdem die aufgrund des Urteils des Schwurgerichts Traunstein vom 21.09.50 verbüßte Strafhaft und die dort angerechnete Untersuchungshaft. Im Übrigen werden die Angeklagten freigesprochen. Soweit die Angeklagten verurteilt sind, tragen sie die Kosten des Verfahrens. Im Übrigen fallen die Kosten der Staatskasse zur Last. Das Urteil sieht im Wesentlichen folgende. Ein ungewöhnlicher Prozess des Schwurgerichts Ulm findet seinen Abschluss. Er bedingt auch eine von der üblichen Form abweichende mündliche Urteilsbegründung. Schon der Umfang des Prozesses fällt auf. Wir haben es in einem Schwurgericht mit 10 Angeklagten, 10 Verteidigern zu tun. Wir hatten 173 Zeugen zu hören, 6 Sachverständige, eine Unmenge von Urkunden,
zum Gegenstand der Verhandlung zu machen. Wir haben 5 Zeugen aus Übersee geladen. Wir haben 60 Tage lang verhandelt, 9 Tage beraten. Ich glaube, dass man schon an diesem äußeren Erscheinungsbild nicht zu Unrecht die Worte hört von einem Monsterprozess, von einem Mammutprozess. Das allein ist aber nicht das Besondere, das hier auffällt. Es ist weiterhin die Art des Gegenstandes dieser Verhandlung. Man hört von Massenverbrechen, staatlich organisierten Verbrechen. Schatten der Vergangenheit werden wieder lebendig. Ein Stück deutscher Geschichte läuft vor uns ab. Wohl das dunkelste Kapitel unserer eigenen Geschichte. Ja, ein Stück Weltgeschichte. Es ist vor allem die Geschichte eines Volkes, nämlich des jüdischen Volkes, das hier im Mittelpunkt steht. Wir hatten auch schon früher, in früheren Jahrhunderten, im 13. und 14. Jahrhundert, Judenverfolgungen, Judenpogrome. Wir hatten aber noch nie in der Geschichte staatlich organisierten Mord an einem ganzen Volk. Etwas weiteres, was diesen Prozess besonders kennzeichnet, ist der Zusammenhang der Straftaten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, mit den politisch weltanschaulichen Ideen, die zu jener Zeit herrschten. Ich komme darauf doch im Einzelnen zurück. Weiterhin springt in die Augen der Umstand, dass man es hier mit Geschehnissen zu tun hat, die nicht weniger als 17 Jahre zurückliegen. Was es hier für eine Aufgabe ist, für das Schwurgericht, hier das zusammenzutragen, was als sicher erweisbar und erwiesen zu erachten ist, bedarf wohl keiner näheren Erörterung. Hinzu kommt, dass gerade bezüglich der Feststellung der Geschehnisse in ihrem Wahrheitsgehalt ist das Schwurgericht wahrlich sehr schwer hatte. Zum einen, weil die Angeklagten mit der Wahrheit mehr als zurückhielten. Obwohl ich gleich zu Beginn der Hauptverhandlung darauf hingewiesen habe, dass es doch wohl das Beste wäre, zur Wahrheit zu stehen, zur Tat zu stehen, in ihrem Umfang, wenn man schon als ehemaliger Gestapo-Leiter oder ähnliches zu tun hatte und wenn man damals eingehämmert bekam, welche Tugenden man aufzuweisen hätte. Es ist ein riesiger Kontrast zwischen Wirklichkeit und dem, was damals vorgegeben wurde. Weiter haben wir es hier zu großen Teil mit Zeugen zu tun gehabt, die in irgendeiner Form in dieses Strafverfahren hinein verwickelt sind. Mit demselben Ergebnis, dass die Unwahrheit, die Unwahrhaftigkeit im Schwurgerichtssaal wohl so triumphierte wie noch nie. Ich erinnere an das Wort, das nicht nur einmal fiel. Möglich ist alles. Hinzu kommt weiter die Bedeutung dieses Prozesses in psychologischer, philosophischer und politischer Hinsicht. Auch darauf werde ich im Lauf meiner Ausführungen zurückkommen. Wenn dieser Prozess, wie ich zu meiner Zufriedenheit feststellen muss, nicht zu einem Sensationsprozess wurde, so hat das wohl nicht zuletzt seinen Grund darin, dass das Schwurgericht alles verhinderte, diesen Prozess zum Sensationsprozess zu machen. Und zwar deswegen, weil Sensation und Recht, Sensation und Wahrheitsforschung sich nie miteinander vertragen. Es hätte wahrlich Veranlassung geben können zur Sensation. Ich darf nur daran erinnern, dass es wohl selten vorkommt, dass in einem Prozess im Verlauf des Verfahrens 3 Zeugen Selbstmord begehen. Aber auch dieser Umstand hat in der Gestaltung und im Ablauf des Verfahrens keine Änderung herbeigeführt. Es wurde bewusst vermieden, Raum zu geben, dem Fotografieren im Gerichtssaal, der Rundfunkübertragung und der Fernsehübertragung. Und zwar aus denselben Gründen heraus. Zunächst einmal ist der Gerichtssaal keine Schaubühne. Ich habe schon gesagt, das verträgt sich nicht einmal mit der Würde des Gerichts. Und zum anderen werden dann regelmäßig die Reden nicht zum Gericht gesprochen, sondern hinaus zum Fenster. Wenn eine Rundfunkübertragung jetzt zugelassen wurde, im jetzigen Stadium des Prozesses, so hat das wohl seine Berechtigung im Hinblick auf die Bedeutung dieses Prozesses für die Öffentlichkeit. Auch erscheint jetzt nicht mehr in diesem Stadium des Prozesses eine Beeinträchtigung der Stellung der Angeklagten zu befürchten. Wenn nach wie vor die erbetene Fernsehübertragung abgelehnt wurde, so deswegen, weil, wie ich auch das schon andeutete, der Gerichtssaal keine Schaubühne ist. Es besteht hier nur allzu sehr die Gefahr, dass lediglich Sensationslust hier mit der Fernsehübertragung befriedigt wird. Die Achtung vor der Menschenwürde, auch des Angeklagten, denn auch er ist, und das will man besonders betonen, nach wie vor, auch wenn er Verurteilter ist, ein Mensch, verbietet es, gegen seinen Willen derartige Übertragungen durchzuführen und ihn festzunageln auf dem Bild in einem Augenblick seiner tiefsten Depression. Weiterhin aber glaube ich auch, dass es dem Gericht nicht dienlich ist, wenn Fernsehübertragungen erfolgen. Nur allzu leicht wird damit menschliche Eitelkeit geweckt oder befriedigt. Und nichts ziemt dem Richter mehr als Bescheidenheit. Er ist Diener des Rechts und nur Diener des Rechts. Das Schwurgericht hat sich im Laufe dieser vielen Verhandlungstage und vielen Beratungstage mit letzter Energie daran gemacht, die Wahrheit festzustellen, die Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Bis an die Grenze der physischen und psychischen Kräfte hat sich jeder der Angehörigen des Schwurgerichts eingesetzt. Und zwar bemüht, das Beste zu tun, das Recht zu finden, unbekümmert um die Unkenrufe der sogenannten Fachleute, den Lärm der Straße, die Zuflüsterung auf der Treppe, die einseitige Akzentuierung der Verteidigung und eine gewisse Kombinationsfreude der Anklage. Das Schwurgericht hat Recht gefunden von einer Basis aus, die nicht im isolierten Raume steht, sondern als lebendiges Fluidum im Lauf der Geschehnisse stand. Alle Angehörigen des Schwurgerichts haben ja die vergangene Zeit erlebt und haben auf dieser Grundlage aufbauen müssen und die Situation und die Geschehnisse beurteilen müssen, um der Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Wenn von Seiten der Verteidigung betont wurde, man dürfe diesen Prozess nicht mit Gefühlen beurteilen, man dürfe Wahrheit und könne Wahrheit nicht mit Gefühlen feststellen, so ist es richtig. Sachlich, nüchtern muss die Wahrheit gefunden werden. Aber mosaikartig muss insbesondere das innere Bild der betreffenden Angeklagten, die Einstellung zur Tat, festgestellt werden, häufig aus Gesichtspunkten, die dem Angeklagten ganz entgehen, bei denen er sich nicht entsprechend einstellen kann auf die Zweckmäßigkeit seiner Aussage. So können Nebensächlichkeiten von höchster Bedeutung werden. Noch etwas scheint mir nötig zu sein. Mangel an Zeit und Spannkraft bedingen bei mir eine aphoristische, summarische und keineswegs ausgefeilte mündliche Urteilsbegründung. Zunächst ist ein Rückblick nötig über die Geschehnisse, die vorausgingen den Geschehnissen, die heute zur Aburteilung stehen, unmittelbar, denn nur aus ihnen heraus ist alles verständlich. Wir haben es mit dem Nationalsozialismus zu tun, mit seiner Entstehung, seinen Ursachen und seinen entsprechenden Auswirkungen. Wir haben die Stellung der Antipoden Nationalsozialismus und Kommunismus. Wir haben den Antisemitismus, der hier reinspielt. Es überschreitet allerdings den Rahmen eines Strafprozesses, alle Ursachen dieser Erscheinungen aufzuhellen. Das Schwurgericht muss sich damit begnügen, von ihnen als Fakten auszugehen. Auf die in die Augen springenden Parallelen zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus brauche ich wohl kaum näher hinzuweisen. Auf der einen Seite der dialektische Materialismus in Verbindung mit der messianischen Idee des russischen Volkes. Auf der anderen Seite der pseudo-idealistische oder besser gesagt pervertiert-idealistische Materialismus in Verbindung mit dem Herrschaftsanspruch des germanischen Menschen. Auf beiden Seiten ist also letztlich das Streben nach absoluter Macht. Ausgehend und gestützt auf Ideen, die Hitler aus ausgesprochenen Tendenzschriften, wie zum Beispiel von Schönerer, dem hervorragenden Vertreter der sogenannten altdeutschen Bewegung, von de Lagarde, Austin Stuart Chamberlain, Gobineau, einem möglicherweise verfälschten Nietzsche, Mathilde Ludendorff, Günthers Rassenlehre und anderen sich zu eigen machte, erblickte er im Judentum eines der Haupthindernisse in der Realisierung der germanischen Herrschaft und die Hauptstütze des Kommunismus. Man sprach ja von Judo-Marxismus. Bereits im Parteiprogramm kommt die entsprechende Einstellung Hitlers und seiner näheren Umgebung zum Ausdruck zur Frage des Judentums, wo es in dem 5-Punkte-Programm der NSDAP heißt: Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Und in Ziffer 5, wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muss unter fremden Gesetzgebung stehen. Hitler ließ dabei völlig außer Acht die historische Entwicklung. Wenn das Judentum auch nicht aufgegangen ist in unserem Volk, so ist doch eine Art Symbiose eingetreten worden. Ein gemeinsames Schicksal über viele Jahrhunderte hinweg, bei denen Leid und Freud miteinander geteilt wurde. Bei denen der Jude für den germanischen Deutschen, wie ihn Hitler auffasste, genauso einstand wie umgekehrt. An dieses Parteiprogramm schließt sich eine klare und radikale Entwicklung an. In dem Augenblick, als Hitler an die Macht gekommen war, wobei Hitler als meisterhafter Massenpsychologe im Bunde mit dem kalten, zynischen Dialektiker Goebbels, dem jovial sich gebenden Draufgänger Göring und dem völlig bedenkenlosen Himmler es verstand, die ganze Welt über seine wahren Ziele zu täuschen. Es wurde Missbrauch getrieben mit nationaler Tradition, mit dem Preußentum, mit der sogenannten Staatsraison, mit dem positiven Christentum, das im Parteiprogramm verankert war. Was es mit dem zu tun hatte, hat man später gesehen. Ich komme auch noch darauf zurück. Mit dem Appell an alles Edle und Schöne und so weiter. Es erfolgte eine geschickte Auswertung fehlerhaften Verhaltens von Angehörigen der jüdischen Rasse, in dem Fehler Einzelner aufgebauscht und verallgemeinert wurden, um damit den entsprechenden Nährboden für die antisemitische Einstellung zu bekommen. Es folgte in klarer Verfolgung der angestrebten Ziele die Kaltstellung und Vernichtung der damaligen aktiven politischen Gegner im KZ, der Juden durch Ausschaltung, Vertreibung und schließlich Vernichtung. Im Einzelnen ist in dieser Entwicklung Folgendes festgehalten. Die Propaganda, die hier auf Hochtouren lief, ich habe Goebbels schon angeführt, der ja durch die Gleichschaltung der Presse ein leichtes Spiel hatte, gegenüber den entsprechenden Boden vorzubereiten zur Vertreibung und der physischen Vernichtung der Juden. Es wurden gesetzgeberische Voraussetzungen geschaffen, zum Beispiel folgende gegen die Juden gerichteten Gesetze: das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, die Entfernung der Nicht-Arier aus öffentlichen Ämtern, entsprechende Bestimmungen für gewisse Berufe, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter. Später Bestimmungen bezüglich des Arbeitsdienstes, des Wehrdienstes, Erbhofrechts, dann Arisierung der Geschäfte. Es folgten die Nürnberger Gesetze, die jedem wohl in Erinnerung sind, der die damalige Zeit erlebt hat, vom 15.09.1935, Reichsbürgergesetz und Reichsblutschutzgesetz. Kennkartenzwang ab 1938, auch wieder um die Juden entsprechend herauszustellen und herauszufinden. Einfügen des Vornamens Israel bei den männlichen, des Vornamens Sarah bei den weiblichen Vornamen. Es kam ferner hinzu die Judenabgabe als Sühnemaßnahme für die Kristallnacht vom 8. November 1938. Die dazu diente, entsprechend das jüdische Vermögen abzuschöpfen und den Schaden, den die Versicherungsgesellschaften nicht deckten oder für den sie in Anspruch genommen worden wären, wieder auszugleichen. Es wurde weiterhin eine steuerliche Mehrbelastung eingeführt für die Juden, Sozialausgleichsabgabe im Jahr 1940. Der Judenstern wurde im Jahr 1941 eingeführt. Es folgte das Verbot, Orden und Ehrenzeichen zu tragen. Vorher waren schon besondere Gesetze eingeführt über Mietsverhältnisse der Juden, 30.04.39, Arbeitsverhältnisse wurden zu Beschäftigungsverhältnissen besonderer Art umgewandelt. Vorausgegangen war noch das Waffenverbot, das Kraftfahrzeugverbot im Jahr 38. Ferner Aufenthaltsbeschränkungen verschiedenster Art im Jahr 1938. Es folgten dann in den Jahren 41 und 42 Verbote, über bewegliche Habe zu verfügen, öffentliche Fernsprechstellen, öffentliche Verkehrsmittel und Warteräume zu benutzen. Wohnungen waren mit dem Judenstern zu kennzeichnen. Es war verboten, elektrische Geräte, Fahrräder, Schreibmaschinen und so weiter zu benutzen. Es bestand ein Verbot der Einlegung von Rechtsmitteln in Strafsachen. Durch die 13. Verordnung vom Reichsbürgergesetz im 1. Juli 1943 wurde bestimmt, dass strafbare Handlungen von Juden nicht mehr durch die ordentlichen Gerichte geahndet werden. Alle diese Maßnahmen dienten dazu, die Juden zu verdrängen. Demselben Zweck diente die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, die am 4.7.39 geschaffen wurde. Es war eine Zwangsorganisation mit der Befugnis, von allen Juden Auswanderungsabgaben zu erheben, die der Finanzierung der Auswanderung armer Juden dienen sollten. Diese Organisation unterstand keinem anderen als dem Chef der SIPO und des SD, Heydrich. Zunächst war angestrebt, wie ich jetzt ausführte, die Juden zu vertreiben, zunächst einmal aus den entsprechenden Stellungen, dann aus dem Lande. Es war dann übergegangen worden zu der Erwägung der Frage, ob man sie nicht irgendwo besonders ansiedeln könnte. Der sogenannte Madagaskar-Plan kam auf zu Beginn des Krieges. Es war daran gedacht, sie anzusiedeln auf Madagaskar. Auch das, dieser Plan scheiterte dann. Und man schreckte nicht zurück, zu einer radikaleren Lösung überzugehen, nämlich zu der Vernichtung der Juden. Das alles ist natürlich nicht auf einmal entstanden, sondern nach und nach. Es ist auch nicht in einem Kopf allein erwachsen, sondern in entsprechenden Gesprächen, die hier vorausgegangen sein müssen, zwischen Hitler und seiner näheren Umgebung, Himmler, Heydrich, Goebbels, Göring. Das geht aus verschiedener Korrespondenz hervor. Das geht aus Äußerungen hervor. Ich erinnere hier an eine Rede des Führers vom 30.01.1939, wo schon etwas Ähnliches anklingt. Der Hitler sagte, ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann würde das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Nachdem der Krieg einen glänzenden Verlauf genommen hatte im Jahr 1940, hatte die Hybris Hitlers keine Grenzen mehr. Es wurde übergegangen zur Endlösung, die zunächst einmal im Zusammenhang mit dem geplanten Ostfeldzug, dem Unternehmen Barbarossa, eingefädelt werden sollte, die zunächst einmal das Ostjudentum, das er ja besonders immer wieder herausstrich, als besonders gefährlich vernichtet werden. Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Krausnick zeichnete sich dieses Problem der sogenannten Endlösung, das Wort war damals noch nicht geläufig, sondern taucht erstmals im Juli 1941 in einem Briefe Görings an Heydrich auf, zeichnete sich, wie ich schon sagte, das Problem der Endlösung schon ab. Hitler soll auch, wie der Sachverständige ausführte und woran wohl nicht zu zweifeln ist, das Schwurgericht ist dieser Auffassung gefolgt, seinem Leibarzt Kersten gegenüber sich schon entsprechend geäußert haben und hat sich damals nach der Überzeugung des Schwurgerichts, dass sie aus Grenzen ergibt, dass die radikale Vernichtung der Juden in Europa von ihm befohlen worden sei. Im Frühjahr 1941 ist mit Sicherheit nach den Bekundungen des genannten Sachverständigen nachzuweisen, dass diese Endlösung der Judenfrage beschlossene Sache war. Am 3. März 1941 fand eine Besprechung zwischen Hitler, Himmler und Keitel statt, in dem nähere Pläne über die Durchführung hier getroffen werden sollten. Es war damals geplant worden, dass man die Wehrmacht ja wohl nicht für solche Aktionen einspannen könne, weil man wusste, wie die Wehrmacht zu diesen Dingen stehen würde. Man wollte Sonderformationen einschalten, die im rückwärtigen Armee- und Sondergebiet sogenannte Bereinigungsaktionen zur Befriedung des rückwärtigen Armee- und Heeresgebietes durchführen sollten. Tatsächlich aber nichts anderes als wie die Vernichtung der dort wohnenden Juden und anderen sogenannten potenziellen Gegner, vor allem der Kommunisten und als solcher Verdächtigen. Keitel hat seinen Oberkommandierenden am 13. März 1941 bekannt gegeben, dass der Führer, dem Reichsführer SS, in diesem Zusammenhang besondere Aufgaben im Operationsraum gegeben habe. Es wurden diese Aufgaben aber nicht genannt, sondern es wurde schön getarnt, nur von entsprechender Sicherung des rückwärtigen Armeegebietes durch diese betreffenden Sondereinheiten gesprochen. Am 17. März 1941 sprach Hitler nach einem Vortrag des Generalstabschefs Halder davon, dass die Führungsmaschinerie des Russischen Reiches zerschlagen werden müsse. Die Anwendung brutaler Gewalt im großrussischen Raum sei notwendig. Die Funktionäre müssten vernichtet werden, um die Bande des Sowjetischen Reichs zu zerreißen. Am 26. März 1941 erfolgte das Abkommen zwischen OKW, vertreten durch den Generalquartiermeister Wagner, dem Reichsführer SS, vertreten durch Heydrich, über die Tätigkeit der Einsatzgruppen im Operationsraum der Wehrmacht. Auch hier war nicht von der Vernichtung der Juden die Rede. Generalgouverneur Frank hat erklärt, im April desselben Jahres, dass ihm der Führer bei einer Besprechung am 17. März 1941 zugesagt habe, dass das Generalgouvernement als erstes judenfrei sein werde. Nach der Aussage Schellenbergs ist diese Besprechung zwischen Wagner und Heydrich erst Ende Mai 1941 erfolgt. Das kann aber nach dem ganzen Verlauf der Geschehnisse nicht der Fall sein. Es war, wie ich schon ausführte, schon im Frühjahr vor dieser Zeit die entsprechende Grundlage geschaffen worden. Um nun zur Realisierung überzugehen, wurden diese Einsatzgruppen aufgestellt, die im Wesentlichen bestanden aus Kräften der Stapo, des SD, der Gripo, der SS und der Ordnungspolizei. Sie wurden aufgestellt im Raum Bretsch. Als Führer waren besonders zuverlässige Parteigänger eingesetzt, die im Wesentlichen aus dem Reichssicherheitshauptamt stammten. Es waren 4 Einsatzgruppen, die hier eingesetzt wurden. Und zwar im Norden die Einsatzgruppe A, Stahlegger, Brigadeführer. Nicht zu unserem Ruhm, einer aus unserem Land. Dann die Einsatzgruppe B, Nebe, der früher das Amt 5 im Reichssicherheitshauptamt leitete. Dann die Einsatzgruppe C unter Dr. Rasch und die Einsatzgruppe D unter Ohlendorf, dem früheren Leiter des Amtes 3 des Reichssicherheitshauptamtes. Sie gliederten sich wieder unter in sogenannte Einsatzkommandos, und zwar in 3 bis 4, die die Stärke etwa einer Kompanie hatten. Im Ganzen waren es also etwa 1.000 bis 2.000 Mann, die hier eingesetzt wurden, um diese schaurige Arbeit, die nun später noch erörtert werden wird, zu verrichten. Es kam nun in Verbindung mit dem bevorstehenden Russlandfeldzug, gekennzeichnet als Barbarossa-Befehl, der entsprechende Befehl heraus, der diese Zusammenarbeit fixierte zwischen Wehrmacht und diesen Einsatzgruppen. Und zwar hatte er folgenden Wortlaut: Die weite Ausdehnung der östlichen Operationsräume, die Art der hierdurch bedingten Kampfführung und die Besonderheit des Gegners stellen die Wehrmachtgerichte vor Aufgaben, diese während des Verlaufs der Kampfhandlungen und bis zur ersten Befriedigung des erobernden Gebiets bei ihrem geringen Personalspann nur zu lösen vermögen, wenn sich die Gerichtsbarkeit zunächst auf ihre Hauptaufgabe beschränkt. Das ist nur möglich, wenn die Truppe selbst sich gegen jede Bedrohung durch die feindliche Zivilbevölkerung schonungslos zur Wehr setzt. Aufgrund der mir vom Führer und obersten Befehlshaber der Wehrmacht erteilten Weisungen bestimme ich deshalb für die Durchführung des Unternehmens Barbarossa: Erstens, Behandlung feindlicher Landeseinwohner. Angriffe jeder Art von Landeseinwohnern gegen die Wehrmacht sind mit der Waffe sofort und unnachsichtlich mit den härtesten Mitteln niederzuschlagen. Landeseinwohner, die als Freischärler an den Feindseligkeiten teilnehmen oder teilnehmen wollen, die durch ihr Auftreten eine unmittelbare Bedrohung der Truppe bedeuten oder die sonst durch irgendeine Tat sich gegen die deutsche Wehrmacht auflehnen, zum Beispiel Gewalttaten gegen Wehrmachtangehörige oder Wehrmachteigentum, Sabotage, Widerstand, sind im Kampf oder auf der Flucht zu erschießen. Dann andere Seite, Lockerung des Verfolgungszwangs bei Straftaten Heeresangehöriger gegen feindliche Landeseinwohner. Strafbare Handlungen, die Heeresangehörige aus Erbitterung über Gräueltaten oder der Zersetzungsarbeit Träger des jüdischen bolschewistischen Systems begangen haben, sind nicht zu verfolgen, soweit nicht im Einzelfalle die Aufrechterhaltung der Manneszucht ein Einschreiten erfordert. Es bleibt unter allen Umständen Aufgabe aller Vorgesetzten, willkürliche Ausschreitungen einzelner Heeresangehörigen zu verhindern und einer Verwilderung der Truppe vorzubeugen. Der einzelne Soldat darf nicht dazu kommen, dass er gegenüber Landeseinwohnern tut und lässt, was ihm gut denkt, sondern es ist in jedem Falle gebunden an die Befehle seiner Vorgesetzten. Im Übrigen bleibt es bei der Ahndung strafbarer Handlungen von Heeresangehörigen wie folgt. Das spielt hier keine Rolle. Das ist der Befehl, der dann im Anschluss an die Einsatzgruppenaufstellung erging, in dem dann diese Sonderstellung herausgestellt wurde. Auf der einen Seite diejenigen, die sich irgendwie gegen die Wehrmacht gestellt haben sollten, dass die vernichtet werden sollten. Auf der anderen Seite, dass bei Maßnahmen gegen Zivilbevölkerung nicht mit strengen Maßstäben zu messen sei, sondern dass man hier wirklich die Augen zudrückt. Praktisch sollte das Ergebnis sein, dass der russische Mensch in diesem Raum mehr oder weniger vogelfrei würde. Diese Einsatzgruppen wurden kurz vor Beginn des Russlandfeldzuges, der am 22. Juni 1941 begann, in dem genannten Raum aufgestellt unter den genannten Führern. Den Führern wurde genau bekannt gegeben, was der Sinn dieser Sache ist, und sie haben auch ihren Unterführern im Wesentlichen sofort, im Wesentlichen im Laufe der künftigen Wochen und Monate gesagt und gezeigt, was es für eine Bewandtnis hat mit diesen Einsatzgruppen, nämlich, dass sie aufzuräumen hatten mit den potenziellen Gegnern. Es wurde von Sonderbehandlung gesprochen, die hier durchzuführen wäre. Es hat sich dann, das will ich hier gleich vorwegnehmen, weil das nachher für die Strafzumessung dann von Bedeutung sein wird, auch noch ergeben, dass es nicht nur Hitler, Himmler und Heydrich waren, die hier eingeschaltet waren, sondern, dass, wie ich schon andeutete, das Reichssicherheitshauptamt wohl als Hauptträger hier eingespannt war, mit diesen Einsatzgruppen zusammen, diese Maßnahmen organisatorisch und technisch vorzubereiten und durchzuführen, sondern es wurden auch die obersten Spitzen der Behörden des Reiches entsprechend eingeschaltet. In der sogenannten Wannsee-Konferenz, die erst im Jahr 1942 erfolgte, ergibt sich das ganz klar, denn dort waren die Staatssekretäre vertreten von sämtlichen Ministerien. Und dort wurde im Einzelnen gesprochen, was hier unternommen wurde, um die Juden zu vertreiben und zu vernichten und was die weiteren Pläne wären. An der Spitze dieser Durchführung stand Himmler, der wieder sein Ergebnis Heydrich einen weiteren Auftrag gab. Es war aber, wie ich schon anführe, waren sich nur die beiden, sondern der Spitze stand ja ein anderer. An der Spitze stand Himmler. Und Hitler war es, der zwar keinen schriftlichen Befehl in diese Richtung gegeben hat, der aber einen mündlichen Befehl gab. Das ergibt sich insbesondere aus der glaubhaften Bekundung eines Zeugen, der im Nürnberger Prozess gehört wurde, der nicht mehr unter den Lebenden ist. Des Zeugen Wislizeni, der Eichmann, auch einer bekannten Erscheinung vom Reichssicherheitshauptamt, von Eichmann ein Schreiben bekommen hat, des SS-Führers Himmler, in welchem die Endlösung der Judenfrage befohlen wurde. Und hier wurde darauf hingedeutet, dass Hitler derjenige gewesen sei, der diesen Befehl gegeben habe. Es ist aber auch gar nicht anders denkbar, als dass Hitler hinter dieser Sache stand. Denn eine solche Aktion kann in einem Führerstaat niemals durchgeführt werden, ohne dass der Betreffende, der an der Spitze steht, um diese Tatsache weiß und sie billigt. Das Schwurgericht hat deshalb festgestellt, dass es ein Befehl Hitlers war, der hier dieser Maßnahme zugrunde lag und dass Himmler, Heydrich und die weitere nähere Umgebung mit diesem Plan ausgeheckt und mit diesem Plan durchgeführt haben. Als am 22. Juni 1941 der Barbarossa-Befehl verwirklicht wurde, nämlich die deutschen Armeen antraten, zum Marsch über die russische Grenze in den frühen Morgenstunden dieses Tages ging der Angriff an der breiten Front dem überraschten Gegner gegenüber sehr zügig voran, mit wenigen Ausnahmen. Im Gefolge dieses zügigen Vorgehens marschierten aber bereits die Einsatzgruppen waren auf die drei Heeresgruppen Nord, Mitte, Süd. In der Heeresgruppe Nord war, wie ich schon anführte, Stahlegger, der Führer der Einsatzgruppe mit seinen Einsatzkommandos. Hier spielte sich zunächst insofern eine Besonderheit ab, als hier im Gegensatz zu den meisten anderen Orten Widerstand auftrat. Es war hier Widerstand aufgetreten im Bereich der Heeresgruppe Nord, und zwar bei dem Versuch, den Ort Garsten zu nehmen. Es war dort die 61. Idee eingesetzt und das Infanterieregiment 176 hatte in dem Raum um Garsten den Befehl, die dort örtliche Minkebrücke zu nehmen, die ostwärts Garsten lag. Bei einem Handstreich, es wurde eine Kampfgruppe aufgestellt, im Wesentlichen aus dem 2. Bataillon, verstärkt durch eine Kompanie des 1. Bataillons. Diese Kampfgruppe hatte die Minkebrücke zu nehmen und sollte auch mit einem Teil gleichzeitig den Ort Garsten nehmen. Frühmorgens angetreten, ist es zwar gelungen, die Minkebrücke sofort im Handstreich zu nehmen, Garsten aber wurde zäh verteidigt von dort einsitzenden NKWD-Kräften der Russen. Es gelang dieser Einheit, die hier eingesetzt war, nicht den Ort zu nehmen. Es entspann sich im Lauf des Vormittags ein harter Kampf, der zunächst von dieser einen Kompanie geführt worden war, unterstützt von dem 3. Bataillon, das nun herangezogen war, durch den Kommandeur des Regiments Sattler. Es entspann sich ein Kampf, wie ich schon sagte, Haus um Haus. Und erst nachdem jedes Haus im Kampfe genommen war, konnte schließlich dieser Ort genommen werden, bis etwa nachmittags 15 Uhr. Das 1. Bataillon war bereits weitergerückt, das war Reservebataillon gewesen. Das 2. und 3. Bataillon rückte dann nach, um dann im Laufe dieses Tages noch mit den gesamten Kräften das befohlene Marschziel zu erreichen. Am Abend dieses Tages traf bei der Stabo Tilsit der bereits genannte Brigadeführer Stahlegger für der Einsatzgruppe A ein, und zwar etwa abends um 8 Uhr. In Tilsit war zu dieser Zeit der Angeklagte Böhme als Führer Leiter der Stabo-Dienststelle Tilsit, die im Wesentlichen den Raum des Regierungspräsidiums Gumbinnen umfasste. Es war in Tilsit selbst der Sitz. Angeschlossen war dort das Grenzpolizeikommissariat. Die Stabo-Stelle selbst gliederte sich in 3 Teile, 1 Verwaltung, 2 sogenannte Exekutive und 3 das Grenzpolizeikommissariat mit weiteren Aufgaben. Leiter der Abteilung 2 war der Angeklagte Kreuzmann, der Abteilung 3 der Angeklagte Harms. Es waren noch weitere Außenstellen vorhanden, und zwar sogenannte Grenzpolizeikommissariate und Grenzpolizeiposten. Es waren insbesondere die Grenzpolizeikommissariate Meme, Suwalki und Eidkaun, und es waren die Grenzpolizeiposten Laugallen, Bajoren, Laugallen, Laugsargen, Schirwind, die gleichfalls Böhme unterstanden. Böhme hat kurz vor Beginn des Russlandfeldzuges im Zusammenhang mit dem Befehl Barbarossa Befehle bekommen, als geheime Reichssache. Diese Befehle hat er am Tage vor Beginn des Russlandfeldzuges den Angehörigen seiner Dienststelle und der unterstellten Dienststellen, der Grenzpolizeiposten, Grenzpolizeikommissariate, bekannt gegeben. Es waren 2 Befehle. Der eine Befehl bezog sich darauf, dass die Grenze zu schließen sei, dass niemand mehr herüber und hinüber dürfe. Der andere bezog sich auf das Vorhandensein von sogenannten Einsatzgruppen, ohne dass die besonderen Aufgaben hier in Erscheinung getreten wären. Am nächsten Tage hat er dann einen weiteren Befehl C, der im Panzerschrank bei ihm gelegen hat, aufgemacht, und in ihm stand, welche Aufgaben diesen Einsatzgruppen oblagen, nämlich die Sonderbehandlung der sogenannten potenziellen Gegner, neben anderen Aufgaben. Der Angeklagte hat nun auch von diesem Befehl zunächst selbst Kenntnis genommen und hat ihn auch seinen den Angehörigen seiner Dienststelle bekannt gegeben, in der Richtung, dass hier Einsatzgruppen eingeschaltet und eingesetzt würden im rückwärtigen Heeres- und Armeegebiet mit Sonderaufgaben. Im Laufe dieses Tages kam nun, wie ich schon anführte, Stahlegger, der sich etwas verspätet hatte mit seiner Einsatzgruppe. Die Einsatzgruppe war erst an diesem Tage in Marsch getreten. Stahlegger war am Vormittage schon von Bretsch aus aufgebrochen, um Fühlung zu nehmen mit den zuständigen Befehlshabern des Armeekorps und der Armee, und kam nun an diesem Tage am Abend zu der Stabsstelle Tilsit. Dort befand sich an jenem Abend der Angeklagte Kreuzmann, der sofort den Angeklagten Böhme verständigte über das Eintreffen. Stahlegger eröffnete nun dem Angeklagten Böhme, dass ihm an der Grenze, nämlich der Stabsstelle Tilsit, eine besondere Aufgabe erwachse. Sie würde nämlich auch eingeschaltet in diese Vernichtungsaktion der potenziellen Gegner, der Bereinigung des rückwärtigen Heeresgebietes, und zwar in einem Grenzstreifen, der entlang der Stabsstelle, des Bereiches der Stabsstelle Tilsit verlief, in der Tiefe von 25 Kilometern. Der Angeklagte Böhme zog noch zu dieser Besprechung den Angeklagten Herstmann hinzu. Auch er bekam Kenntnis von diesem Befehl, Kreuzmann zum Teil. Böhme wollte sich vergewissern, ob dieser Befehl seine Richtigkeit habe. Und Stahlegger wandte sich fernschriftlich an das Reichssicherheitshauptamt, um die Bestätigung der Richtigkeit seiner Anordnung zu erreichen. Diese Bestätigung traf am anderen Morgen, etwa um 8 Uhr oder kurz vor 8 Uhr ein. Sie wurde dem Angeklagten bekannt, oder früher, etwas früher wurde an dem Angeklagten Böhme auf alle Fälle, wie er zum Dienst kam, um 8 Uhr bekannt gegeben. Das heißt, sie lag auf seinem Dienstzimmer. Und er hatte damit die Bestätigung, dass es mit dem Befehl, der ihm von Stahlegger gegeben wurde, seine Richtigkeit habe. Er hatte bereits mit Herstmann sich vorher vereinbart, dass Herstmann bei ihm an diesem Morgen vorbeikomme. Er kam dann kurz nach 8 Uhr vorbei, und hier wurde nun beratschlagt, was zu unternehmen sei. Es wurde insbesondere auch erwogen, was hier ihnen an Kräften zur Verfügung stehe. Es war bereits am Abend vorher von Stahlegger darauf hingewiesen worden, auf den Einwand Böhmes, dass er wohl nicht die nötigen Kräfte hätte zur Durchführung solcher Aktionen. Nun, es stände ja auf der einen Seite SD Tilsit mit zur Verfügung, auf der anderen Seite könnte man auch Polizeikräfte von Memel beiziehen, denn dort befindet sich ja eine Polizeidirektion unter dem Angeklagten Fischer Schweder, der Stahlegger von früherer dienstlicher Tätigkeit aus Breslau bekannt war. Beide, Böhme und Herstmann, kamen, nachdem sie entsprechende Erwägungen gepflogen hatten, zum Ergebnis, dass sie allein diese Aktion nicht durchführen könnten, dass sie wohl Hilfe bräuchten, und es sollte nun entsprechend versucht werden, Memel einzuschalten mit der dortigen Ordnungspolizei. Die Waffen, die die Angeklagten bei ihren Dienststellen zur Verfügung hatten, wurden festgestellt und anschließend von Böhme an Dr. Vorwan, den Leiter der des GBKs Memel, der entsprechende Befehl weitergegeben, der von Stahlegger dem Angeklagten Böhme erteilt worden war und vom Reichssicherheitshauptamt bestätigt worden war. Herstmann gab seinen Untergebenen den Befehl gleichfalls bekannt. Böhme tat es ebenfalls im Laufe dieses ersten Tages. Auf die Weisung an Vorwan, er möchte sich mit Fischer Schwieder ins Benehmen setzen und die Zurverfügungstellung der Ordnungspolizei erreichen, die entsprechende Absperrmaßnahmen durchführen sollte, bekam er von Vorwan den Bescheid, dass die Ordnungspolizei in Memel zur Verfügung stände. Und zwar nicht nur zum Absperren, sondern zur Exekution. Böhme selbst war darüber überrascht, denn er hatte ein solches Ansinnen nicht gestellt. Ihm war es aber nicht unangenehm, dass er solche Hilfe bekam, dass er seine eigenen Leute hier nicht einspannen musste. Es wurde Vormann weiter der Auftrag gegeben, die entsprechenden Maßnahmen zunächst in Garsten durchzuführen. Vormann hat am Vormittag des 23.06.1941 sich mit entsprechenden Kräften seines Grenzpolizeikommissariats nach Garsten begeben und hat dort Festnahmen von Juden und, soweit es ihm möglich war, auch von Einzelnen als Kommunistenverdächtigen durchgeführt. Sie wurden zusammengefasst und auf eine Wiese verbracht, die zwischen dem dortigen Grenzpolizeiposten Laugallen und Garsten lag. Spießer Schweder wurde gleichfalls entsprechend ins Bild gesetzt. Er hat sich am Laufe des Montags gleichfalls hinausbegeben nach Garsten, um dort nach den Dingen zu sehen. Einmal hatte er gehört von den entsprechenden Kampfhandlungen, die dort erfolgt waren, und außerdem von Fahrern von Vorwand ins Bild gesetzt worden, um was es sich hier handeln sollte, nämlich um die Erschießung von Juden. Es wurde von dem Angeklagten Fischer Schweder der Befehl an Major Günther, den Kommandeur der Schutzpolizei oder Ordnungspolizei in Memel, weitergegeben, der einen entsprechenden Befehl ausarbeitete an seine unterstellte Truppe, das heißt an seine unterstellten Polizisten. Es bestand dort ein sogenannter Alarmzug oder eine Alarmeinheit, die für bestimmte Fälle vorgesehen war. Diese sollte eingesetzt werden. Es waren etwa 20 Mann, die unter dem Kommando des Angeklagten Schmidhammer standen. Es wurde dabei dem Angeklagten Schmidhammer erklärt, dass es sich hier um eine Maßnahme handelt gegen Zivilisten, die Widerstand geleistet hätten gegen die kämpfende Truppe. Nun kam der 24.06. heran, an dem der Angeklagte Böhme abrückte, seine Leute, die er hier einschaltete, zusammenfasste und sie ins Bild setzte. Und zwar nach der Überzeugung, dass er in vollem Umfang ins Bild setzte, dahingehend, dass dieser Krieg, der eine ideologische Auseinandersetzung zum Inhalt habe, harte Maßnahmen verlange, das radikal durchzufahren sei, dass das, was die Führung als notwendig erachte, eben durchzustehen sei. Es seien hier sämtliche potenziellen Gegner zu vernichten, als das seien Juden und Kommunisten oder als solche gekennzeichnete. Gleichfalls wurde SD von Erstmann zur Verfügung gestellt und es wurde die Abfahrt durchgeführt, etwa um 11 Uhr dieses Tages. Es waren etwa 6 bis 8 Fahrzeuge, ins Ganze etwa 8 bis 10 Fahrzeuge, 6 etwa der Stapo und 2 bis 3 des SD. In der Zwischenzeit war auch das Grenzpolizeikommissariat Memel nicht untätig gewesen. Auch dieses fuhr hinaus. Gleichfalls die bereits genannte Alarmeinheit, die etwa um 12 Uhr des 24. mit einem LKW nach Garsten abfuhr. Dorthin hatte sich schon am Vormittag auch der Angeklagte Fischer Schweder begeben, zusammen mit dem Kreisleiter Grauer, den er an diesem Vormittag verständigt hatte, dass hier eine Aktion durchgeführt würde, bei der Erschießungen durchgeführt würden. Und zwar würden hier Leute erschossen, die Widerstand geleistet hätten. Zunächst wurden die Juden, die hier zusammengefasst waren, bewacht noch, und zwar bewacht von Angehörigen der Zolldienststelle, die in Laugallen an der Grenze tätig war. Sie waren beauftragt worden von Frohwan, diese Bewachung der zusammengefassten Juden hier durchzuführen, bis die Exekution dann durchgeführt werden sollte. Diese Tatsache, dass eine Exekution hier durchgeführt wurde, wurde den Zollbeamten aber nicht bekannt gegeben. In der Zeit von 12 Uhr bis 2 Uhr, dem eigentlichen Beginn der Exekution, wurden die Juden beschäftigt mit verschiedenen Aufgaben. Sie mussten dann noch tote Russen insbesondere herumlagen, mussten sie diese beerdigen, sie mussten Vorbereitungen treffen für einen Exekutionsgraben. Es wurden dort Absteifungen von bereits vorhandenen Verteidigungsgräben herausgerissen. Es wurden weiterhin weitere Suchaktionen durchgeführt in dieser Zeit im Ort Garsten nach Juden und Kommunisten und wurden weitere zusammengefasst und zu den anderen geführt. Als Schmidthammer mit seinen Leuten angekommen war, meldete er sich bei Fischer Schweder, so wie es ihm Major Günther befohlen hatte. Ich will das ergänzen, er hatte im Vortage schon das Erschießungskommando eingeübt, wie entsprechende Kommandos durchgeführt werden sollten. Er war also im Bilde, wie es vonstatten gehen sollte. Fischer Schweder führte nun den angeklagten Schmidthammer übers Gelände Richtung Garsten, zeigte ihm dort ein dort liegendes Grat, zwei tote deutsche Soldaten, die neben dem, oder in der Nähe des Grats lagen, und besprach mit ihm noch das Nähere. Fischer Schweder hielt auch noch eine Ansprache anschließend an die versammelten Angehörigen dieses Kommandos, indem er auf die Bedeutung hinwies, darauf hinwies, dass man hier zwar harte Maßnahmen durchführe, dass sie aber notwendig seien, dass es hier um Widerstandsleistende gehandelt habe. Der angeklagte Schmidthammer selbst war, nachdem er den Ort mit Fischer Schweder besichtigt hatte, gleichfalls nochmals herangetreten an seine Leute und informierte sie dahingehend, dass man es hier mit Leuten zu tun habe, die erschossen werden müssten, die einen Sankar überfallen hätten, die hier Widerstand geleistet hätten und Ähnliches. Die Exekution selbst trat nun näher ran. Bevor die Exekution selbst durchgeführt wurde, wurde schon einer der Angehörigen der zusammengefassten Leute hier erschossen, der bei den vorausgehenden Arbeiten, die ich bereits anführte, nicht so tätig war, wie es den betreffenden Stabo-Leuten passte. Er wurde durch einen Genickschuss erledigt. Es ging sehr laut und übel zu. Es wurde schon geschlagen bei diesen Tätigkeiten. In der Zwischenzeit trat Böhme mit Fischer Schweder zusammen und Herstmann. Und bei dieser Gelegenheit wurde Fischer Schweder, noch soweit es nicht geschehen war, seitens Frohwan in den ganzen Rahmen der bevorstehenden Maßnahmen eingeweiht, nämlich dass die Stabo Tilsit im Grenzstreifen von 25 Kilometern diese bereits genannten Aktionen durchzuführen habe. Fischer Schweder äußerte demgegenüber, nun, dieser Krieg bringt Konsequenzen mit sich, an die man zunächst nicht gedacht hat. Bei der Exekution selbst ging es so vonstatten, dass in Gruppen die zu Exekutierenden herangeführt wurden. Sie hatten sich durchaus ruhig verhalten, von irgendwelchen Aufruhr, Widerstand und so weiter war seitens der zusammengefassten Gefangenen in gar keiner Weise die Rede. Im Gegenteil, nachdem sie ihr Schicksal erkannt hatten, fügten sie sich stoisch, beteten, fassten sich an den Händen und gingen ihrem Schicksal entgegen. Es ging nun zu, wie es auf einem Schlachthof zuging, wie es auf einem preußischen Kasernenhof zuging. Die Leute wurden vorgetrieben im Marsch zum Exekutionsplatz, dort mit dem Rücken zum Graben aufgestellt und dann von dem Exekutionskommando erschossen, wobei zwei Mann jeweils auf einen der zu Erschießenden zielten. Das Kommando gab der Angeklagte Schmidthammer mit gezogenem Degen. Er wurde noch von dem Angeklagten Fischer Schweder darauf hingewiesen, dass Nachschüsse dann zu erteilen seien, wenn eines der Opfer nicht sofort tot sein sollte. Nachdem die erste Gruppe erschossen war, der Rest stand hinter einer Mauer von einem zusammengeschossenen oder zerstörten Gebäude. Und zwar erschossen wurde, nachdem von dem Angeklagten Schmidthammer den Opfern zuvor erklärt worden war, sie würden erschossen wegen Vergehen gegen die Wehrmacht auf Befehl des Führers, wurden die nächsten Opfer herangeführt. Sie hatten die bereits Erschossenen, soweit sie nicht in den Graben gefallen waren, hineinzuwerfen, mussten das ganze schaurige Bild mit ansehen. Es kam die nächste Gruppe zur Aufstellung, die wurde genauso wie dem selben Spruch wieder in den Tod gejagt. So ging es, bis sämtliche erschossen waren. Auch eine Frau befand sich darunter, und zwar eine Kommunistin mit roter Bluse. Auch sie ging denselben Weg. Nachdem sie gesehen hatte, dass hier Gnade nicht zu erwarten war, stellte sie sich trotzig vor das Erschießungskommando mit gekreuzten Armen und ging in den Tod. Nachdem diese Tat ihr ruhmreiches Ende genommen hatte, fuhr das Schubo-Kommando getrennt wieder ab. Die Stabo fuhr für sich wieder ab. Die Opfer hatten einen Teil ihrer Bekleidung abgelegt. Auch Wertsachen waren abgenommen worden und wurden von der Stabo Tilsit mitgenommen, um sie nachher abzuführen an eine zentrale Stelle. Insgesamt waren es 201 Menschen, die hier den Tod fanden. 200 Männer, eine Frau, im Wesentlichen Juden. Es waren Juden im Alter von 14 Jahren bis zum Kreis. Es war auch ein Rabbiner darunter. Die Juden waren erkenntlich an ihrem äußeren Erscheinungsbild, an ihren körperlichen Merkmalen, an Bärten, die sie zum Teil trugen, und wie ich schon sagte, der Rabbiner an seiner Kleidung. Auf der Rückfahrt wurde der Angeklagte Schmidthammer von seinen Leuten, die unter diesen Juden auch Bekannte gesehen hatten. Es waren nämlich Juden, die bei der Angliederung des Memellandes an das Deutsche Reich, die ja am 22. März 1938 erfolgt war, aussiedeln mussten. Sie hatten solche Juden wiedererkannt. Sie haben zum Teil mit ihnen noch Verbindung bekommen, gesprächsweise. Sie haben insbesondere gehört, wie der eine noch dem anderen zurief, schieß auch gut, wie ein anderer rief, noch einen Schuss, weil er nicht tödlich getroffen war. Diese Polizisten haben gesehen, um was es sich hier handelt. Sie haben sich ihren Vers darauf gemacht. Bei der Heimfahrt erfolgte ein Luftangriff auf Memel und bereits hier war davon die Rede, die Strafe Gottes ist hier am Werke. Der Angeklagte Schmidthammer wurde gefragt von dem Polizisten, nun, was eigentlich mit diesen Juden sei, warum die erschossen worden seien. Er erklärte, ich weiß auch nicht, ich bin auch nur ein kleiner Befehlsempfänger. Berichtigen will ich noch, dass diese Angliederung des Memellandes nicht 39, sondern selbstverständlich 38 erfolgt ist. Sie haben mir hier versprochen. Weiter will ich noch ergänzen, 39, nicht 38 erfolgt ist. Will ich noch ergänzen, dass bei diesen Nachschüssen sich nicht nur der Angeklagte Schmidthammer beteiligte, sondern auch der Angeklagte Fischer Schweder und vor allem Stapo- und SD-Mitglieder. Ein Arzt, der etwa den Tod festgestellt hätte bei den Opfern, ist nicht zugezogen worden, sondern dieses Grab wurde so eingeebnet, wie es war. Ob die Betreffenden tot waren oder nicht, spielte letztlich keine Rolle. Sie waren verschwunden. Bei dieser Aktion hatten die nicht näher eingeweihten Polizisten von Memel, aber auch die Stapo-Angehörigen Tilsit den Eindruck, dass der Leiter der Exekution nicht der Angeklagte Böhme wäre, sondern Fischer Schweder. Er stand in seiner Uniform als SA-Oberführer breitspurig in der Gegend. Er gab die entsprechenden Anweisungen. Er gab die Anweisung, dass eine Erschießungsformel gewählt werden müsse, damit die Sache einen militärischen Anstrich bekäme. Das sei man schuldig den Männern, die diese Taten hier durchführen müssen, um ihren seelischen Rückhalt zu stärken. Er war es auch, wie ich schon sagte, der die Nachschüsse anordnete, der überall bei der ganzen Exekution immer wieder in Erscheinung getreten war. Der bereits genannte Kreisleiter Grau, der zunächst andere Aufgaben erledigt hatte und dann zur Erschießung gekommen war aus Neugier, hatte mit Fischer Schweder am Erschießungsplatz gesprochen, schon vor die Exekution begonnen hatte, und hierbei erwähnte der Angeklagte Fischer Schweder Grau gegenüber: An und für sich wolle diese Aktion, die Erschießung als solche, die Staber Tilsit durchführen mit ihren paar Männern. Das ist ja lächerlich. Ich habe sofort meine Leute zur Verfügung gestellt. Diese Exekution wurde dann zahlenmäßig erfasst und über die Stabo, von der Stabo-Stelle Tilsit an das Reichssicherheitshauptamt, und zwar Amt 4, gemeldet, von der SD-Dienststelle des Angeklagten Erstmann gleichfalls und dem Amt 3 gemeldet, mit der Zahl 201. Im Einzelnen waren bei dieser Aktion die Angeklagten wie folgt in Erscheinung getreten. Zunächst der Angeklagte Böhme durch die Kommandierung der Stabo-Angehörigen zur Erschießung und Leitung. Der Angeklagte Hirstmann durch die Einteilung seiner SD-Leute zur Erschießung, durch die Beaufsichtigung seiner Leute am Erschießungsplatz, durch seine Anwesenheit als solche, stärkte er den entsprechenden Rückhalt der Männer. Er war weiterhin beteiligt an der Nachschau nach weiteren Opfern im Ort Garsten. Der Angeklagte Fischer Schweder, das habe ich schon angeführt, abgesehen von den bereits genannten Punkten, durch die Abstellung der Schupo-Einheit, durch seine persönliche Anwesenheit, in der er besonders deutlich in Erscheinung trat und auch deutlich in Erscheinung treten wollte. Der Angeklagte Kreuzmann durch seine Anwesenheit als effektiv stellvertretender Leiter der Stabo-Stelle Tilsit. Der Angeklagte Harms als Leiter des Grenzpolizeikommissariats Tilsit und Vorgesetzter der Grenzpolizeikommissariate und Grenzpolizeiposten. Ferner war er bei der Bewachungsaufgabe beteiligt. Und hat durch seine Anwesenheit gleichfalls seinen Leuten den Rücken gestärkt. Der Angeklagte Behrendt, der vom Grenzpolizeikommissariat Mehme gekommen war, durch die Überwachung der Gefangenen. Ferner durch die Zuführung zum Erschießungsgraben, wenigstens stückweise. Der Angeklagte Sakut, der von der Leiter der SD-Außenstelle in Memel war, war gleichfalls auf Befehl des Angeklagten Hirstmann anwesend. Auch er hat durch seine Anwesenheit entsprechend der ganzen Aktion einen entsprechenden Rückhalt gegeben. Der Angeklagte Schmidthammer hat, wie ich schon anführte, das Exekutionskommando geleitet, die Erschießungsformel genannt und mindestens zweimal Nachschüsse abgegeben. Dieser Exekution folgte nun schlagartig in Durchführung des entsprechenden Befehls die weiteren Aktionen, im Wesentlichen geleitet von dem Angeklagten Böhme selbst, zum Teil, wie ich noch ausführen werde, ein Fall auch vertreten durch den Angeklagten Hersmann. Dann weitere Aktionen, die er seinen unterstellten Gruppen übergeben hatte. Am 26.06. kam es zu der weiteren Aktion an dem Grenzort Göttingen. Hier wurden gleichfalls in diesen ersten Tagen Leute zusammengefasst, die dieser Gruppe angehörten, nämlich Juden und Kommunisten. Sie waren schon vor diesem Tage zusammengetrieben worden unter Mitwirkung des Angeklagten Jakis, der früher Sicherheitspolizeichef in Göttingen gewesen war und nachdem die Russen Besitz ergriffen hatten, von dem litauischen Land darüber geflohen war nach dem deutschen Gebiet. Er war zurückgekehrt mit Kriegsbeginn und hat sich dann mindestens ab 24. in Göttingen befunden und dort betätigt, in dem Sinne, in dem es die Stapo wünschte, nämlich in der entsprechenden zur Verfügungstellung seiner Kenntnisse bezüglich der Qualifizierung der einzelnen Bewohner von Göttingen und Umgebung. Es wurden am Tage selbst, in dem die Exekution durchgeführt wurde, zu der die Angehörigen von Stapo Tilsit, von SD Tilsit, von GBK Meme, von GBP Bajoren hinzugezogen worden waren und ebenso dieses bereits genannte Schutzpolizeikommando. Es wurden an diesem Tage noch weitere Opfer zusammengetrieben, gesucht in den Häusern, gebracht von Lukis, der an diesem Tag noch sortierte. Sie waren zusammengetrieben auf dem Marktplatz, zusammengefasst, zunächst in der Synagoge und dann auf dem Marktplatz zusammengetrieben. Und hier wurde von dem Einsatzkommando Tilsit, wie ich nun diesen ganzen Kreis hier nennen will, die Aktion in die Hand genommen, als sie erschienen waren. Die Opfer wurden hinausgebracht vor Göttingen mit Lastwagen einige Kilometer hinaus Richtung Strand. Dort am Sand, in einem Waldstück wurden Gräben ausgehoben von den Opfern selbst. Spaten waren mitgebracht worden. Die Opfer wurden dort geteilt in die Gruppe Juden, in die Gruppe Kommunisten und Kommunistenverdächtige. Es fand noch eine entsprechende Aussiebung statt. Der Angeklagte Fisch Schweder war nicht sofort erschienen auf der Bildfläche, sondern er war erst erschienen, nachdem die Juden vom Marktplatz weggeführt wurden. Er hat sich dann hinausbegeben vom Marktplatz zum Exekutionsort und dort die Geschehnisse nicht nur miterlebt, sondern auch wieder durch seine Anwesenheit entsprechend gekennzeichnet. Es wurde eine Siebung durchgeführt der Kommunisten, und zwar deswegen, weil es dem Angeklagten Böhme aufgefallen war, dass hier auffällig viele Kommunisten sein sollten, die von Lukis und seinen Leuten entsprechend qualifiziert worden waren. Es wurde ausgesiebt und es war ein Teil von etwa 30 bis 40 zur Seite gestellt worden. Der Rest wurde gleichfalls zur Erschießung bereitgestellt.